Liebe Geschwister, es ist erst eine Woche her, dass wir hier über den Seher Johannes gesprochen haben, über seine grandiose Vision auf der Insel Patmos und über seinen Auftrag, das Geschaute niederzuschreiben und an jene sieben Gemeinden in Kleinasien weiterzuleiten. Johannes auf Patmos ist ein von Christus Berufener. Und das verbindet ihn nun mit dem Propheten Hesekiel, der ja auch seinen Auftrag von Gott bekommt. Die beiden sind natürlich keine Ausnahme in der Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde. Ungezählte Propheten, Apostel, Missionare, Evangelisten, Pfarrer, Pastoren, Priester und so weiter und so fort sind ganz persönlich von Gott berufen worden für ihren jeweiligen Dienst. Und ohne solch eine Berufung geht es auch nicht. Natürlich verläuft nicht jede Berufung so dramatisch wie bei Johannes oder Hesekiel, Jeremia oder Paulus. Aber jeder Berufene sollte diese tiefe und ruhige Gewissheit in sich tragen. Es ist allein Gottes Wille, dass ich dieses oder jenes Amt ausübe. Es ist Gottes Wille und nicht mein eigener. Wer mich oder was mich antreibt, ist weder der Wunsch nach Macht, noch nach Ansehen, noch nach Geld. Ich selbst komme ja aus einer Familie voller Pfarrer und Theologen. Mindestens 10 habe ich gezählt, aber vielleicht sind es noch ein paar mehr. Aber mein Vater hat, als er noch lebte, unaufhörlich betont, dass keiner dieser Männer, er eingeschlossen, diesen Beruf gewählt hat aus Tradition, sondern immer nur und ausschließlich aus Berufung. Immer wieder hat er das gesagt. Und das hat mich als Jugendlichen sehr entspannt. Keinerlei väterliche oder familiäre Erwartung lastete auf mir. Wunderbar. Ja, und dann kam jeder Abend im Juli 1983, Martunistraße 23, jener Abend, an dem der Herr auch mich berufen hat. Berufung, nicht Tradition. Ja, es war eine unaussprechliche Erfahrung, über die ich hier auch gar nicht weiter reden möchte. Ich bin der Meinung, mit derlei Dingen geht man nicht hausieren. Aber jeder hier darf wissen, dass auch ich solch ein Berufungserlebnis hatte. Und das Schöne an so einem Berufungserlebnis ist, das sitzt. Und auch wenn seitdem Jahrzehnte vergangen sind, es gab keinen einzigen Tag seitdem, an dem ich gezweifelt hätte. Wenn Gott spricht, ist der Fall klar. Doch schauen wir jetzt in unseren Predigttext. Hesekiel, übrigens auch ein Priestersohn, Klammer zu. Hesekiel wird zu seinen Landsleuten, zu den Israeliten geschickt, um ihnen das Wort Gottes zu verkünden. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist schon interessant, mit welchen Worten Gott diese Israeliten, diese Leutchen beschreibt. Sie sind abtrünnig. Sie sind seit jeher rebellisch. Sie haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Und gleich dreimal wird uns gesagt, dass sie ein Haus des Widerspruchs sind. Also, dass sie ständig Kontra geben, immer das letzte Wort behalten wollen. Ich glaube, wir alle kennen solche Menschen, aber hier wird das von einem ganzen Volk gesagt. Immer Widerspruch, immer Kontra, immer das letzte Wort. Wer die Bücher der Propheten studiert, aber auch viele andere alttestamentliche Schriften, der stellt fest, dass in diesen Schriften allen das jüdische Volk oft ziemlich negativ dargestellt wird, eben mit solchen Adjektiven. Aber, merkwürdig genug, all diese Schriften mit ihren, ja, harten Aussagen über Israel sind von eben diesem Volk auch aufbewahrt worden und dann in die Heilige Schrift aufgenommen worden. Und diese Tatsache macht mich immer wieder nachdenklich und sie ruft meine Bewunderung hervor. Ist es nicht so? Praktisch alle Völker sind doch darum bemüht, sich und ihre Geschichte möglichst positiv darzustellen. Mensch, sind wir toll. Zumindest in weiten Zügen. We are the champions. Ja, so präsentieren sich die Völker der Welt. Und welches Volk ist schon bereit, eine fundamentale Kritik an seinem Charakter, an seinem Verhalten extra für die Nachwelt aufzuheben? Sowas schiebt man doch eher in den Ofen. Kein Volk ist dazu bereit. Nur eben die Juden. Beweis erbracht. Liebe Geschwister, ich kenne kein Volk, das so ehrlich und selbstkritisch mit seinen Schwächen und Lastern umgeht. Ich erinnere mich an ein wirklich unvergessliches Gespräch mit einer schönen jungen Jüdin, Tamar, die mir ganz unumwunden sagte: Weißt du, Lorenz, mein Volk hat ein echtes Problem im Umgang mit Geld. Also ich dachte, ich höre nicht recht. Ich höre nicht recht. Die vereinigten Antisemiten aller Länder hätten an dieser Stelle vor Begeisterung aufgeschrien und gerufen: Genau das ist es, was wir schon immer gewusst und verkündet haben, dass dieses geldgeile Pack uns und alle Völker dieser Erde ausbeutet. Und deshalb hassen wir ja die Juden auch so. Mein Volk hat ein Problem mit Geld. Wasser auf den Mühlen der Antisemiten. Aber die gute Tamar sagt mir das einfach so. Und auch in der aktuellen Politik Israels ist ja längst nicht alles in Ordnung. Und nur weil wir Christen grundsätzlich an der Seite Israels stehen, das ist gar keine Frage, müssen wir doch trotzdem nicht alles gut finden, was ein Herr Netanjahu und Konsorten gerade so treiben. Aber, weil dieses Volk durch Gottes Gnade so selbstkritisch ist und die Kritik und die Anklagen Gottes bzw. seiner Propheten nicht vernichtet, sondern fein säuberlich aufbewahrt hat, deshalb vertraue ich auch in der Gegenwart und in der Zukunft darauf, dass sich im Israel von heute ein Bewusstsein für sein Versagen und für seine Schuld einstellt. Oder anders ausgedrückt, wir müssen Israel gar nicht kritisieren. Nein, denn Israel kritisiert sich selbst. Übrigens im Unterschied zu den Palästinensern. Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung. Keiner sagt im Gazastreifen öffentlich etwas gegen die Hamas. Nein, das passiert eben nicht. Kehren wir nochmal zurück zu Hesekiel. Er hört die Stimme Gottes, sei es als innere Stimme, sei es als eine sogenannte Audition. Und beides ist für uns Hörer und Leser noch relativ nachvollziehbar. Erinnert zum Beispiel an das Damaskus-Erlebnis des Paulus. Aber was dann kommt ab Vers 9, das ist ja eigentlich eine Nummer zu groß für uns. Da ist plötzlich von einer Hand die Rede, die eine Schriftrolle hält, beidseitig beschrieben, und der Inhalt dieser Schrift ist, Zitat, Klage, Ach und Weh. Also genau das, was Hesekiel auch schon vorher gehört hat. Und nun kriegt unser Prophet die Anweisung, besagte Schriftrolle zu verspeisen. Er tut's, aber zu unserem Erstaunen schmeckt dieser Papyrus weder trocken, noch staubig, noch fad, sondern er ist in seinem Mund so süß wie Honig. Liebe Geschwister, was ist da passiert? Wie sollen wir diese merkwürdigen Verse einordnen? Also ich selbst würde mal vermuten, dass Hesekiel diese Schriftrollenszene in einer Art Vision gesehen hat und dann tatsächlich einen honigsüßen Geschmack in seinem Mund verspürt hat. Die andere Frage, die sich hier zum Beispiel erhebt, ist folgende: Warum ist eine Schrift, die voller Klage, Ach und Weh, süß wie Honig? Ich meine, solche Dinge schmecken doch eher bitter oder sauer oder meinetwegen auch scharf. Bevor wir eine Antwort auf diese Frage versuchen, möchte ich darauf hinweisen, dass im Buch der Offenbarung eine ganz ähnliche Szene enthalten ist. Habt ihr das gewusst? Ja, gut. Ich habe mich da auch nicht mehr dran erinnert. Kein Problem. Eine ganz ähnliche Szene im Buch der Offenbarung. Kapitel 10 ist von einem Büchlein die Rede, das ein Engel dem Johannes reicht mit der Aufforderung, es aufzuessen. Und dann lesen wir: Ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang's, und es war süß in meinem Munde wie Honig. Aber da ich's gegessen hatte, da grimmte es mich im Bauch. Nochmal, beide, Hesekiel und Johannes, erleben die verspeiste Schrift als honigsüß. Aber im Unterschied zum Propheten hat Johannes hinterher Magenkrämpfe. So, jetzt noch einmal unsere Frage. Was bedeutet diese Vision, dieses Bild eines Gottesmannes, der die ihm von Gott gereichte Schrift verspeist? In unserer deutschen, schönen deutschen Sprache sagen ja wir ja von einem Menschen, dass er sich einen bestimmten Inhalt aneignet oder zu eigen macht. Und ich denke, genau das ist hier gemeint. Hesekiel, Johannes auf Patmos und alle anderen Boten Gottes sollen sein Wort in sich aufnehmen. Und wenn sie das tun, dann werden sie eine wunderbare Erfahrung machen. Die Erfahrung, wie süß das Wort schmeckt. Ein Wohlgenuss, eine Gaumenfreude. Und das ist auch meine eigene Erfahrung und hoffentlich die Erfahrung von uns allen. Als ich vor einigen Jahren beurteilt wurde, Pfarrer werden 3-4 Mal in ihrem Leben beurteilt, vom Boss, nicht dem ganz oben, sondern dem mittleren Dekan genannt, sollte ich auch ein bisschen was zusammenschreiben. Und da habe ich gesagt, ich hätte nicht gedacht in meiner Jugend, dass ich auch nach Jahrzehnten oder sogar nach Jahrzehnten eine so große Begeisterung für das Wort Gottes haben würde. Ich dachte, irgendwann kennst du das alles, hast es x-mal gelesen, nichts Neues. Ich erlebe es ganz anders. Ich entdecke Dinge, da habe ich wohl offensichtlich 100-mal drüber gelesen. Also, das Wort Gottes in sich aufnehmen und wirklich als einen kulinarischen Genuss erleben. Um das geht's, dass uns das Wort Gottes, die Bibel, nicht allein zum Grundnahrungsmittel wird. Jesus, der sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dass es nicht nur zum Grundnahrungsmittel wird, sondern zu einem geradezu sinnlichen Genuss. Honigsüß. Das Wort Gottes als Delikatesse. Dallmayr, Feinkostkäfer, nein. Wort Gottes für uns, auch in Paul Gerhardt. Und der Herr segne dieses sein Wort an uns allen. Amen.